Music, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann. Affiliate
Music. Ja, hallo und herzlich willkommen zur bereits 27. Ausgabe von Affiliate Music, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing auf Radio für SEO. Ich freue mich, dass ihr heute wieder alle eingeschaltet habt und habe heute auch wieder einige interessante Themen für euch dabei. Und ja, eines der Themen, die mich natürlich vor allem in den letzten Wochen sehr beschäftigt haben und euch anscheinend auch, weil das öffentliche Interesse anscheinend extrem groß war, was mich selber ein bisschen verwundert hat, ist natürlich mein Abschied von Explido. Nach fast 8 Jahren werde ich diese tolle Agentur nun Ende des Jahres verlassen und möchte darauf jetzt auch gar nicht so intensiv eingehen, weil ich ja auch weiterhin in der Branche tätig sein werde. Das heißt, ihr werdet ja mich nicht ganz verlieren, sondern ich werde einfach mir ein neues Tätigkeitsumfeld suchen und wie gesagt, nach über 7 Jahren ist einfach auch mal was Neues machen, wobei ich nochmal sagen möchte, dass es eine extrem schöne Zeit war in den letzten 7 Jahren. Wir haben gemeinsam sehr viel erreicht bei Explido. Es war, wie gesagt, eine wunderschöne Zeit. Ich habe allen Kollegen und auch den Gesellschaftern von Explido sehr viel zu verdanken. Und ja, wie gesagt, möchte jetzt auch gar nicht so intensiv darauf eingehen. Ich habe euch einen Blogbeitrag gepostet im Blog, beziehungsweise auf ein Interview verlinkt beim Carsten Windfeld auf 100 Partnerprogramme, wo ich auch dann nochmal intensiv auf die Beweggründe eingegangen bin. Und ja, wie schon gesagt, werde ich jetzt auch Explido nicht irgendwie den Rücken kehren, sondern werde auch weiterhin bei Explido als Berater tätig sein. Und wir werden ja auch die vielen Events, wie die Affiliate Tactics, die Networks, die Conference, auf die ich auch gleich noch eingehen werde, auch weiterhin noch gemeinsam machen. Von dem her wird es übrigens nächsten Montag auch noch ein Interview von mir geben auf SEO's Finest. Meines Erachtens einen der besten Podcasts hier auf Radio für SEO von Marcel. Und dazu werde ich ja dann sicherlich nochmal ausführlich auf meine Zukunft und auch auf die letzten Jahre eingehen und möchte euch jetzt auch gar nicht mehr weiter damit ermüden. Nämlich direkt auch weiterspringen, nämlich auf die, wie schon angesprochenen, kommenden Events. Und da geht's nämlich los im Februar mit der 15. Affiliate Networks in München. Wie schnell die Zeit eigentlich vergeht, das war doch erst die letzte Networks, da findet schon wieder die Vorbereitung auf die nächste statt. Und was ein kleines bisschen für Aufsehen gesorgt hat, war die Information, dass die nächste Affiliate Networks kostenpflichtig ist. Und ja, das hat natürlich auch einen gewissen Grund. Zum einen muss man erstmal sagen, dass die Eintrittskosten extrem überschaubar sein werden. Das heißt, der Eintrittspreis wird bei 15 Euro brutto liegen für ein Ticket der Affiliate Networks. Und das hat eigentlich folgenden Grund. Nämlich, wie ihr alle wisst, war die Affiliate Networks für alle Teilnehmer in der Vergangenheit immer kostenlos. Was auch dazu geführt hat, dass sich sehr viele Teilnehmer auch für die Veranstaltung registriert haben, damit sie überhaupt mal auf der Teilnehmerliste stehen, da die Teilnehmerplätze ja limitiert waren. Und leider kam es in den letzten Veranstaltungen verhäuft vor, dass ja manche Teilnehmer zwar sich angemeldet haben, aber dann nicht erschienen sind. Was natürlich viele Gründe haben kann, aber leider lag halt die Zahl zum Schluss bei über 30% der Teilnehmer, die angemeldet waren und nicht gekommen sind. Und das ist natürlich schade für diejenigen Teilnehmer, die gerne zur Veranstaltung kommen würden, aber sich eben nicht mehr anmelden könnten. Und wenn man mal das Ganze vergleicht, sobald das Anmeldeformular auf der Networks immer online geht, sind immer über 1000 Leute auf der Webseite, was man bei Google Analytics ja sehr gut erkennen kann. Und es gibt halt maximal 250 freie Tickets für die Teilnehmer, da die restlichen 100 ja an die Sponsoren gehen. Und dann versucht natürlich jeder, sich schnellstmöglich dafür anzumelden. Ist natürlich auch, jedem sein gutes Recht. Aber wie gesagt, es ist eben dann natürlich schade, wenn jemand dann nicht zur Veranstaltung kommt und der Teilnehmerplatz dann eben leer bleibt. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden. Und die Idee kam jetzt auch nicht unbedingt von mir, sondern die Idee wurde auch von mehreren Teilnehmern in den letzten Jahren immer wieder an mich herangetragen, nämlich dass sie es auch gar nicht schlecht finden würden, wenn man hierfür für die Veranstaltung, in der man ja immerhin kostenlos essen, trinken und auch networken kann, einen kleinen Obolus bezahlen würden. Und wie gesagt, 15 Euro ist jetzt wirklich nicht viel, aber es führt vielleicht dazu, dass sich der ein oder andere bei der Anmeldung dann trotzdem nochmal ein bisschen Gedanken macht, ob er dann wirklich Zeit hat und dann wirklich so ein Ticket kaufen möchte. Und vielleicht führt es dazu, dass dann die No-Show-Rate ein bisschen geringer wird und dann wirklich auch die Teilnehmer kommen, größtenteils, die sich dafür angemeldet haben, und dann auch diejenigen Teilnehmer, die wirklich kommen wollen, dann auch eine reelle Chance haben, sich anzumelden. Das ist eigentlich der eigentliche Grund. Natürlich gibt es immer Leute, die sowas kritisieren, gerade wenn sich ein Konzept bereits durchgesetzt hat und dann gibt es wieder eine Änderung. Aber gut, es bleibt letztendlich eben freigestellt, auf die Veranstaltung zu kommen oder auch nicht. Ich bin dann letztendlich auch kein Böse, wenn er die Teilnehmerkosten nicht bezahlen möchte und dann nicht kommen möchte. Dann ist es halt so, tut mir dann letztendlich auch leid. Aber wie gesagt, irgendeine Lösung musste man halt finden, und nachdem viele Teilnehmer die Idee ebenfalls schon hatten, werden wir das Ganze einfach auch mal probieren, ob das Ganze auch so funktioniert. Kostenlose Tickets gibt es weiterhin für die Sponsoren, die wir natürlich auch weiterhin suchen. Die ersten Sponsoren sind schon angemeldet. Wir konnten für die kommenden beiden Veranstaltungen wieder das Affiliate-Netzwerk Edsel als Hauptsponsor gewinnen, was mich sehr freut, da Edsel eben die Networks schon seit mehreren Jahren unterstützt, und wird sicherlich wieder eine tolle Sache. Es gibt noch weitere Sponsoring-Modelle, und wenn ein Sponsor Interesse hat, sich zu präsentieren auf der Affiliate Networks, dann kann er sich gern bei mir melden oder sich einfach auch die Sponsoring-Modelle auf der Website mal anschauen. Das soll es aber schon gewesen sein mit der Affiliate Networks. Die Tickets für die Veranstaltung wird es dann direkt Anfang Januar geben auf der Website. Die wird es dann über Amiando geben. Und ja, wie gesagt, einfach Anfang Januar dann auf die Affiliate Networks Website schauen und sich das Ticket kaufen, denn ich könnte mir vorstellen, auch trotz der 15 Euro wird die Veranstaltung relativ schnell wieder ausgebucht sein. Und der nächste Event ist dann auch schon die große Affiliate Tactics 2013, die am 19. und 20. März dann wieder zusammen mit Internet World Messe im ICM Messe München stattfindet. Und ja, das Programm werden wir in den nächsten Tagen schon präsentieren. Es war wieder extrem spannend, das Programm zusammenzustellen. Ich denke, wir haben super spannende Vorträge, die wir euch da für nächstes Jahr präsentieren können. Es gibt super spannende Workshops. Aber wie gesagt, schaut doch einfach in den nächsten Tagen das Programm an. Ich bin mir sicher, da ist für jeden etwas dabei, für Advertiser, für Agenturen, für Netzwerke und auch für Affiliates. Und ja, vor allem dann die Workshops, die Intensivworkshops mit jeweils 2 Stunden Dauer am zweiten Konferenztag sind sicherlich auch wieder ein Highlight der Affiliate Tactics, und es wird auch wieder ein paar Neuerungen geben. Wir hatten ja letztes Jahr oder dieses Jahr bereits das Speed Networking auf der Affiliate Tactics, weil es auch sehr gut angenommen wurde. Und als weitere Neuerung wird es im kommenden Jahr auch Ask the Experts geben. Das heißt, hier haben die Teilnehmer die Möglichkeit, auch direkt ins Gespräch zu kommen mit Advertisern, mit Agenturen, mit Netzwerken. Und ja, wieder ein neuer Versuch, den wir hier starten, um den Teilnehmern das Networking zu erleichtern. Vergünstigste Early Bird Tickets gibt es noch bis zum 31.12. dieses Jahres. Das heißt, wenn ihr euch Geld sparen wollt, die Tickets gibt es da relativ günstig, dann könnt ihr euch die vergünstigten Tickets noch bis zum 31.12. sichern. Und nachdem ja, wie gesagt, in den nächsten Tagen das Programm der Affiliate Tactics schon veröffentlicht wird, habt ihr dann auch über einen Monat Zeit, euch zu überlegen, ob euch denn die Vorträge zusagen, ob die dann euch eventuell im Tagesgeschäft weiterhelfen können, und könnt euch dann ein Ticket kaufen. Oder vielleicht wollt ihr ja selber auch in der Affiliate Tactics Area als Aussteller präsent sein. Dann gibt es natürlich auch auf der Affiliate Tactics verschiedene Sponsoring-Modelle. Das soll es aber auch hierzu gewesen sein. Und dann kommen wir schon zu den News aus der Branche, bevor wir dann zum eigentlichen Hauptthema der heutigen Affiliate Music Sendung kommen. Und die erste News ist, dass Affiliate ein neues Tool veröffentlicht hat, nämlich den sogenannten Matchmaster. Und das ist ein ganz neues Tool auf dem Affiliate-Markt, was basiert auf einem intelligenten Algorithmus, der im Hintergrund ermittelt, welche Publisher denn zu dem Geschäftsmodell des Advertisers passen. Und Affiliate macht hier damit dann entsprechende Empfehlungen, welche Affiliates denn zu dem Partnerprogramm passen würden. Und mit dem Matchmaster kann man sich dann die Empfehlungen von Affiliate anschauen und dann direkt den jeweiligen Affiliates ein Angebot zukommen lassen und das Partnerprogramm entsprechend anbieten. Ich finde das eine sehr coole Erweiterung, vor allem auch aufgrund des angesprochenen Algorithmuses. Das heißt, es sind verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel die Traffic-Quellen des Affiliates, das Geschäftsmodell und auch die Anzahl der aktiven Partnerschaften. Und damit ermittelt Affiliate, wie gesagt, ob dieser Affiliate zu dem Advertiser passen würde und macht dann entsprechend den Vorschlag. Das heißt, man bekommt dann hier wirklich von Affiliate einen sehr leistungsstarken Publisher vorgeschlagen, der dann sicherlich auch entsprechende Umsätze für das jeweilige Partnerprogramm machen kann. Dann die zweite News. Der BVDW hat neben dem Code of Conduct für Affiliates und Netzwerke nun auch einen Code of Conduct für Advertiser veröffentlicht. Und das ist ein ganz neuer Code of Conduct, in dem sich Advertiser verpflichten, natürlich auf freiwilliger Basis, bestimmte Mindeststandards im geschäftlichen Umgang mit den Publishern einzuhalten. Finde ich eine super Sache, weil, wie gesagt, bisher gab es bereits einen Code of Conduct für Affiliates und für Netzwerke und dementsprechend war es nur eine Frage der Zeit, dass die Transparenz auf beiden Seiten bestehen sollte. Das heißt, natürlich möchte man, dass Publisher möglichst transparent arbeiten, aber genauso wichtig ist es meines Erachtens, dass Advertiser hier Transparenz liefern, was Cookie-Weichen anbelangt, was Sales-Bearbeitung anbelangt, was Storno-Quoten anbelangt, was Storno-Gründe anbelangt, aber auch wie man als Advertiser mit Tracking-Fällen umgeht, wie es ausschaut mit Spezifizierungen von Werbemitteln und Produktdaten und letztendlich allen transparenten Informationen, die ein Affiliate auch braucht, um ein Partnerprogramm entsprechend einschätzen zu können. Und Advertiser haben hier ab sofort die Möglichkeit, diesen Code of Conduct zu unterschreiben und haben dadurch dann natürlich auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil. Das heißt, wenn man diesen Code of Conduct auf freiwilliger Basis natürlich unterschrieben hat, dann zeigt man natürlich seinen Affiliates auch, ich biete hier eine gewisse Transparenz als Advertiser und biete dadurch eventuell dem Affiliate mehr Vorteile als eventuell ein Advertiser im gleichen Segment, der es den Code of Conduct nicht unterschrieben hat und man sich dann vielleicht die Frage stellt, warum verpflichtet er sich denn nicht, bestimmte Richtlinien einzuhalten und ein anderer Advertiser schon. Das heißt, es könnte natürlich schon ein Argument sein für einen Affiliate, eher ein Partnerprogramm zu bewerben, der den Code of Conduct unterschrieben hat, wie ein Partnerprogramm, der vielleicht nicht so transparent arbeitet, obwohl man im Umkehrschluss von den Affiliates immer erwartet, sie sollen transparent sein. Von dem her sollte man sich dann die Frage stellen, warum arbeitet der Advertiser nicht transparent? Der Vorteil ist, dass man als Unterzeichner des Code of Conducts nicht Mitglied sein muss im BVDW. Das heißt, man kann auch ohne eine Mitgliedschaft im BVDW als Advertiser diesen Code of Conduct unterschreiben. Und ja, ich würde es sehr begrüßen, wenn möglichst viele Advertiser sich dieser freiwilligen Selbstverpflichtung unterziehen würden und letztendlich transparent darlegen, wie sie arbeiten. Ich werde euch im Blog auch nochmal den Link dazu veröffentlichen zu diesem Code of Conduct und ja, bin gespannt, wie viel Advertiser sich hier in den nächsten Monaten daran beteiligen werden. Und die letzte News aus der Branche für heute kommt von Zanox, nämlich Zanox hat sein Wachstum veröffentlicht und dieses liegt nämlich bei einem Umsatzwachstum von 4,6% und somit bei 326,6 Millionen Euro. Interessant ist allerdings auch die Entwicklung des EBIT, also des Gewinns vor Steuern, denn der ist leicht rückgängig. So lag er im letzten Jahr noch bei 18,5 Millionen Euro und der neue EBIT liegt bei 15,9 Millionen Euro, was allerdings begründet wird in die Investitionen in weitere Technologien. Und ja, ich bin mir sicher, dass Zanox hier ebenso wie alle anderen Netzwerke natürlich auch zukünftig weiter wachsen werden. Und ja, es wird interessant bleiben, wie sich die Branche weiterentwickelt. Das soll es aber auch schon gewesen sein mit den News aus der Branche. Und dann kommen wir nämlich auch schon zum Hauptthema der heutigen Ausgabe. Nämlich im Oktober fand in Berlin wieder die OMCAP und SES 2012 statt, die wieder vom André Alpa extrem gut organisiert war. Es war eine sehr professionelle Konferenz mit vielen guten Vorträgen. Ich werde euch auch nochmal den Blogbeitrag und den Recap hierzu veröffentlichen, in dem ihr auch viele weitere Recaps finden könnt. Und ich durfte auf der OMCAP zusammen mit dem Markus Seidel von Etzel einen Vortrag präsentieren zu dem Thema, was geht seit 2012 im Affiliate Marketing nicht mehr und wo können Affiliates zukünftig bestehen. Und ja, diesen Vortrag möchte ich euch jetzt heute auch auf Affiliate Musics präsentieren und euch parallel dazu die PowerPoint-Präsentation auch veröffentlichen, damit ihr euch die parallel anschauen könnt. Einfach für diejenigen, die nicht auf der OMCAP waren und ja, damit somit jetzt in den Genuss des Vortrags kommen wollen. Für Affiliates ist eigentlich einiges passiert in den letzten Jahren. Wenn man sich mal die ganzen Google-Updates anschaut, die Google in den letzten Jahren veröffentlicht hat, ist es eigentlich schon 2009 losgegangen mit dem Wins-Update, bei der man einfach bestimmte Brands besser gestellt hat. Oder 2010 mit dem MyDay-Update, wo die Longtail-Qualität abgestraft wurde. Dann ging es weiter mit 2010 mit dem Koffein-Update, wo die Crawling-Geschwindigkeit verbessert wurde von Google, was letztendlich dazu geführt hat, dass Google einfach insgesamt mehr Möglichkeiten hatte, Webseiten schneller zu crawlen und auch Social Signals mit einzubeziehen. 2011 kam dann das Panda-Update, bei dem dann vor allem schlechter Content abgestraft wurde, was natürlich sehr viele Affiliates betroffen hatte, die jetzt noch nicht so viel mit Content gearbeitet haben. Dann ging es weiter 2011 mit dem FreshNet-Update. Hier gab es vor allem einen Bonus für aktuelle Inhalte. 2012 kam dann das Penguin-Update, bei dem Webseiten mit schlechten Links abgestraft wurden und jetzt zuletzt das Venice-Update, wo vor allem lokale Suchergebnisse gewonnen haben. Es waren jetzt nur ein paar Updates, weil Google letztendlich in den letzten Jahren sehr viele Algorithmusänderungen hatte und sehr viele Filter veröffentlichte. Letztendlich hat Google das Ziel, die Qualität der Suchergebnisse zu verbessern. Das heißt, der Sucher soll schneller fündig werden und sollte im Idealfall keine erneute Suche vornehmen. Das heißt, der Sucher sollte bei Google schnellstmöglich das finden, was er sucht. Und hierzu versucht Google, wie gesagt, in den letzten Jahren durch die Algorithmusänderungen einfach die Qualität der Suchergebnisse zu verbessern, was auch dazu geführt hat, dass viele, ja sag ich mal, schlechte Affiliate-Webseiten auch abgestraft wurden bzw. einfach an Rankingplätzen verloren haben. Dazu kommt noch, dass es seit dem 2. Oktober dieses Jahres neue Google Guidelines gibt und dabei gab es eben auch eine Aktualisierung, was den Paragraphen Affiliate-Programme anbelangt, in der Google ganz klipp und klar sagt, dass reine und sogenannte Thin Affiliate Websites für den Nutzer keinen Mehrwert schaffen und dass reine Affiliate Website höchstwahrscheinlich keine guten Leistungen in den Google Suchergebnissen erzielen und somit sogar von den Suchmaschinen relativ negativ bewertet werden können. Allerdings sagt Google auch, um das Ganze nicht zu negativ zu betrachten, dass nicht jede Website, die an einem Affiliate Programm teilnimmt, auch automatisch eine Thin Affiliate Website ist. Und dass gute Affiliate-Webseiten auch einen Mehrwert schaffen, indem sie zum Beispiel Erfahrungsberichte, Bewertungen und Vergleiche zu Produkten anbieten. Also das bedeutet letztendlich, dass Google nicht generell sagt, Affiliate-Webseiten wollen wir nicht, sondern Google sagt letztendlich, wir wollen qualitativ hochwertige Seiten. Das können auch Affiliate-Webseiten sein, wenn sie für die User einen entsprechenden Mehrwert schaffen, der zum Beispiel so ausschauen kann, dass man den Usern Erfahrungsberichte liefert, dass man den Usern Bewertungen von Produkten liefert oder auch bestimmte Produkte vergleicht und damit den Usern einen Mehrwert bietet. Das bedeutet letztendlich auch mehr Arbeit für den Affiliate und bedeutet auch, dass Affiliate-Marketing dadurch nicht unbedingt einfacher geworden ist. Und ich möchte mir ein Update heraussuchen, das wie gesagt sehr viele Affiliates getroffen hat, nämlich das Panda-Update, das hauptsächlich qualitativ schlechte Seiten abgestraft hat. Und man kann eigentlich das Panda-Update relativ einfach erkennen, wenn man in den verschiedenen SEO-Tools wie Sistrix, Searchmetrix, Xovi oder Seolytic sich einfach mal den jeweiligen Sichtbarkeitsindex anschaut. Und wenn es hier zu einem großen Einbruch kam, vorwiegend Ende 2011, dann könnte das ein Indiz dafür sein, dass man mit seiner Website von Panda abgestraft wurde. Und es gibt natürlich immer zahlreiche Informationen zu solchen Updates im Netz. Letztendlich habe ich hierzu einfach mal eine Vielzahl von Blogs durchforstet und Auswertungen mir angeschaut zu den jeweiligen Analysen des Panda-Updates und habe die einfach mal zusammengefasst, was denn so die größten Empfehlungen sind, was man vermeiden sollte, um nicht in Panda zu rutschen. Und hier war es so, dass viele Blogs eben analysiert oder viele SEOs auch analysiert haben, woher denn eine Panda-Abstrafung kommen kann. Und das könnte zum Beispiel sein, dass es eine sehr kurze Verweildauer der Besucher auf der Website gibt, beziehungsweise auch eine hohe Absprungrate, auch Bounce Rate genannt, die man ja auch in SEO Google Analytics sehr gut sehen kann. Das bedeutet, wenn ein User von Google auf eine Affiliate-Seite kommt oder auf eine Website kommt und diese gleich wieder verlässt und zu Google zurückspringt, dann könnte dies natürlich für Google ein Indiz sein, auf dieser Website ist schlechter Content, sonst wäre der User ja nicht so schnell wieder zu den Suchergebnissen zurückgesprungen. Ein weiterer Grund für eine Abstrafung könnten geringe Click-Through-Rates sein. Das heißt, der User sucht bei Google was und die Affiliate-Seite wird zwar angezeigt im Google-Index, aber der User klickt nicht auf das Suchergebnis, weil vielleicht irgendwie eindeutig ist anhand vom Titel oder vom Snippet, dass es sich um eine Affiliate-Seite handelt. Dann ein weiterer Grund für eine Panda-Abstrafung könnte sein, dass auf der Website extrem viel Werbung da drauf ist. Also wenn man auf die Seite kommt und irgendwie im Header und rechts an der Sidebar und vielleicht noch im Content sind überall Banner zu sehen und mehr Banner vielleicht sogar wie Content, dann könnte das auch ein Grund sein, abgestraft zu werden. Das gleiche gilt für Textwüsten. Das heißt, jeder kennt das sicherlich, kommt auf eine Website und wird dann erschlagen von einem unstrukturierten Text, der vielleicht einfach nur automatisiert irgendwie mal erstellt wurde oder von irgendeinem Redaktionssystem mit einem Stern für 1,99 irgendwie günstig erstellt wurde, dann kann das auch zu einer Abstrafung führen. Das gleiche gilt für Duplicate Content, das heißt, dass man irgendwie eine Website hat und sich den Inhalt irgendwie geklaut hat oder kopiert hat. Oder auch schlechten Content, dass man sich vielleicht irgendwie einen amerikanischen Content geholt hat und mit Google Translate irgendwie übersetzt hat. Also das könnten letztendlich alles Gründe sein, warum man von Google abgestraft wurde. Wie gesagt, viele dieser Gründe liegen einfach an einem schlechten, unstrukturierten, zusammenkopierten Content, viel Werbung auf der Seite, einer hohen Bounce Rate und geringen Klickraten. Und das kann dann, wie gesagt, dazu führen, dass man in den Google-Suchergebnissen weiter nach unten rutscht. Seiten, die letztendlich im Panda-Update gewonnen haben, das heißt, wo es sich einfach durch die Analysen herausgestellt hatte, dass die nicht abgestraft wurden und vielleicht sogar Platzierungen gewinnen konnten, sind einfach Seiten, die sehr viel Unique-Content mit einer hohen Qualität haben. Also das können Affiliate-Seiten sein, die, wie es Google ja auch wünscht, viele Erfahrungsberichte oder Bewertungsberichte auf ihren Seiten schreiben und hier, wie gesagt, individuelle Content-Artikel schreiben, sich dann wirklich auch intensiv Gedanken darüber machen, was sie ihren Usern bieten und damit auch einen Mehrwert bieten. Dann Seiten mit einer geringen Bounce Rate. Das heißt, ein Grund für Panda Update ist ja wie vorhin besprochen eine hohe Bounce Rate, dass der User die Seite gleich wieder verlässt. Wenn allerdings die Bounce Rate relativ gering ist, das heißt man kommt von Google auf eine Seite und bleibt dort relativ lang, weil man einfach von dem Content überzeugt ist und sich dann längere Zeit den Text durchliest und auf der Seite bleibt, dann könnte das auch ein Vorteil sein für ein gutes Ranking. Dann, dass die Werbung vielleicht relativ unauffällig eingebunden wird auf der Seite. Also Affiliate Marketing kommt ja eigentlich aus dem klassischen Empfehlungsmarketing und man muss ja vielleicht nicht immer mit Bannern arbeiten, sondern man kann ja auch anhand von einem Produktvergleich, wie es ja auch Google empfohlen hat, verschiedene Produkte empfehlen und dann über einen Textlink oder über ein Logo zum Beispiel auf das entsprechende Produkt verlinken. Dann könnte man zum Beispiel spezielle Social Media Funktionen auf seiner Seite einbauen, um den Artikel sharen zu lassen oder letztendlich insgesamt für mehr Interaktion auf der Seite zu sorgen, damit es auch zu Diskussionen auf der Seite kommt und damit dann vielleicht indirekt man neue Besucher gewinnt oder letztendlich auch dadurch Kommentare bekommt, um letztendlich auch seine Besucher dazu zu bringen, sich mit dem Artikel wirklich auseinanderzusetzen. Dann, was natürlich immer leichter gesagt ist, ist das Thema ein Trust aufbauen für seine Seite. Ja, wie gesagt, ist natürlich immer leichter gesagt, aber man sollte einfach schon mal damit anfangen, ein professionelles Design für seine Seite zu erstellen. Das heißt, man sollte sich zum Beispiel bei 99 Designs ein professionelles Logo erstellen lassen oder von einem Grafiker. Es gibt mittlerweile sehr viele gute WordPress-Templates, die extrem professionell ausschauen, die man nutzen kann für seine Seite, um letztendlich auch einen professionellen Eindruck zu vermitteln, was auch dazu führen kann, dass die User sich länger auf der Seite aufhalten, weil sie einfach der Meinung sind, das ist irgendwie nicht eine Abzocker-Affiliate-Seite, sondern wirklich eine professionelle Content-Seite. Dann sollte man natürlich die Gesamtrelevanz der Website erhöhen, das heißt, man sollte sich vielleicht auf eins oder wenige Themen fokussieren. Die Zeiten, als man mit einem schnellen Shoppingportal über Produktdaten mehrere tausend Keyword-Seiten automatisch generiert hat und darüber dann viel Traffic über Google erzielt hat, sind mittlerweile vorbei. Von dem her bietet es sich an, dann wirklich Themenportale aufzuziehen. Das heißt zum Beispiel, es irgendwie ein Content-Portal zu erstellen zum Thema Grillen oder Joggingportal oder ein Portal über bestimmte Sportarten. Also dass man sich wirklich auf ein bestimmtes Thema fokussiert und den Usern dadurch einen Mehrwert bietet. Man kann die Relevanz einer Website mittlerweile über die Google Webmaster Tools auch sehr gut erkennen. Wenn man sich zum Beispiel einfach mal über Google Webmaster Tools die Relevanz von der AffiliateBoy.de anschaut, dann sieht Google hier relativ gut, dass es auf AffiliateBoy.de um die Keywords Affiliate, Partnerprogramm, Marketing, Provisionen, Geld verdienen, Partnerprogramme geht und zeigt dadurch Google eindeutig, dass auf die Website eine spezielle Relevanz gelegt wird und auch ein bestimmter Fokus und kann dazu führen, dass Google letztendlich die Seite für diese relevanten Keywords dann auch höherwertiger einschätzt. Dann um die Click-Through-Rate, hatte ich ja vorhin erzählt, kann auch ein Faktor sein, um die Relevanz der Website bei Google zu steigern, würde ich empfehlen, über Google Authorship sein Bild zur Seite hinzuzufügen. Das heißt, wenn man nach einem bestimmten Website bei Google sucht, dann habt ihr vielleicht auch schon gesehen, dass bei bestimmten Webseiten das Foto des Autos mit angezeigt wird und es hat sich in verschiedenen Studien wirklich gezeigt, dass wenn ein Foto mit angezeigt wird, dass das zu einer Erhöhung der Klickraten führt. Und man kann dieses Foto wirklich relativ einfach hinzufügen, indem man einfach seinen Google Plus Account mit der Seite verbindet. Das heißt, man bindet in den Meta-Tags einen bestimmten Tag ein, der heißt RelEarL, ist Authorship. Und verknüpft das Ganze dann mit seinem Account bei Google Plus. Und bei mir hat es knappe 5 Tage gedauert, bis dann in den Suchergebnissen bei affiliateboy.de auch mein Foto erschienen ist. Und wie gesagt, kann dazu führen, dass die Klickraten dadurch aussteigen. Ja, das waren jetzt einfach mal die Don'ts und Do's, worauf man achten sollte beim Panda Update. Die Frage ist natürlich, ja, wenn das Ganze schon zu spät ist, das heißt, wenn man denn schon ins Panda gerutscht ist mit seiner Seite, ist natürlich schlecht, weil man dadurch dann natürlich extrem viel Traffic verliert. Nichtsdestotrotz gibt es auch Möglichkeiten, aus dem Panda wieder herauszukommen. Und hier möchte ich auf einen sehr guten Beitrag verweisen vom SEO-Kai, vom Kai Spriestersbach, der hierzu auf der letzten SEO Campix einen Vortrag gehalten hat. Und zwar hat er hier einen Test gemacht mit seiner Seite testsieger-reifen.de, wo er nämlich genau das Problem hatte, dass er von Google abgestraft wurde und erkennen konnte, dass er im Sichtbarkeitsindex 90% der Plätze verloren hat und auch einen Traffic-Verlust über Google Analytics von 90% hatte. Und dies ist letztendlich auch vom zeitlichen Zeitrahmen her, da das Ganze Ende 2011 passiert ist, auch ein eindeutiges Indiz, dass er vom Panda-Update getroffen war. Und er hat, wie gesagt, eine interessante Analyse gemacht und hat dabei erstmal ein Eye-Tracking von seiner Seite gemacht und dabei festgestellt, dass eigentlich der Großteil des Contents, wo die User zuerst hinschauen, mit Werbung belegt ist. Also wenn man sich die Heatmap anschaut, die ihr auch in der Präsentation findet, dann sieht man, dass 99% auf den linken oberen Teil schauen und 90% auf die rechte Sidebar schauen. Und genau in diesem Bereich waren eben Affiliate-Banner integriert. Was natürlich dazu führen kann, dass er dadurch vom Panda getroffen wurde. Und was er letztendlich gemacht hat, war, dass er insgesamt den Content verbessert hat auf seiner Seite. Das heißt, er hat mehr auf Qualität Wert gelegt als auf Quantität und hat anschließend hochwertigen Inhalt erstellt und hat seine schlechten Inhalte überarbeitet oder gelöscht. Das hat er einfach angeschaut, auf welchen Unterseiten gab es irgendwie überhaupt kein Traffic von Google und hat diese Seiten dann, wie gesagt, entweder gelöscht oder per 301 Weiterleitung auf neue Inhalte weitergeleitet und dadurch versucht einfach den schlechten Content nach und nach von seiner Seite zu eliminieren oder eben weiterzuleiten. Dann hat er insgesamt die Optik seiner Seite verbessert, das heißt, er hat die Lesbarkeit verbessert, indem er einfach die Content-Seite breiter gegliedert hat. Er hat eine übersichtlichere Textgliederung vorgenommen. Er hat insgesamt die Werbung reduziert, damit einfach das Verhältnis Werbung zu Content geringer ist wie bisher. Er hat sehr viel mit Bildern und Teasern gearbeitet, das heißt, er hat einfach die Inhalte seiner Seite besser strukturiert, um den Usern die Texte auch einfach lesefreundlicher zu gestalten, um dadurch auch die Conversion seiner Seite zu verbessern und den Usern dadurch auch einen Anreiz gegeben, die Seite nicht so schnell zu verlassen, weil sie irgendwie durch Textwüsten erschlagen zu werden, sondern wirklich ein, Wohlfühlgefühl bekommen auf der Seite mit Überschriften, mit Bildern, und der Content lässt sich mittlerweile wirklich sehr gut lesen, wie ihr auch an den Screenshots in der Präsentation seht, dass das Ganze einfach wesentlich strukturierter und schöner ausschaut wie früher. Dann hat er externe Links auf seiner Seite eingebaut, das heißt, er hat gesagt, okay, ich muss auf meiner Seite auch nicht nur an Google denken und dadurch an ein gutes Ranking, sondern ich muss letztendlich an meine User denken, denn Google sagte letztendlich immer auch, man sollte nicht für ein Ranking arbeiten, sondern für die User arbeiten. Und deswegen hat er einfach thematisch passende Domains verlinkt auf seiner Seite und hat dadurch einfach auch Trusted Domains angelinkt, wie zum Beispiel den ADAC oder auf Wikipedia oder auf Kontinentalreifen. Also einfach auch ohne Affiliate Links einfach mal auf thematisch gute Seiten direkt verlinkt und damit auch den Usern, wie gesagt, einen Mehrwert zu liefern. Er hat natürlich noch viel mehr gemacht, er hat die Navigation neu strukturiert, hat conversionmäßig einiges auf seiner Seite geändert und das Ergebnis letztendlich war, dass dann seine Seite im Februar, Ende Februar im Sichtbarkeitsindex wieder gestiegen ist und er sogar eine Traffic-Steigerung von über 900% bei Google Analytics hatte. Das heißt, es hat wirklich dazu geführt, dass die ganzen Änderungen, die er letztendlich durchgeführt hat, zu einer Verbesserung des Rankings geführt haben und letztendlich er dadurch aus dem Panda-Update, von dem er vorher abgestraft war, auch wieder herausgekommen ist. Ihr könnt euch die komplette Checkliste, was der Kai alles durchgeführt hat auf seiner Seite, einfach auch mal anschauen. Ihr findet den Link auch in der Präsentation und könnt euch da eine komplette Checkliste herunterladen. Und wenn ihr auch vom Panda getroffen wurdet, dann einfach vielleicht versuchen mit diesen Maßnahmen auch wieder herauszukommen aus dem Filter. Dann mein nächstes Thema in dem Vortrag auf der OMCAP war der aktuelle Stand der EU-Privacy-Richtlinie, weil das natürlich auch ein Thema ist, das für Affiliates interessant sein sollte. Und diese EU-Privacy-Richtlinie besagt ja im Artikel 5 Absatz 3, dass die Mitgliedstaaten der EU sicherstellen sollen, dass die Speicherung von Informationen oder der Zugriff auf Informationen von den Usern letztendlich genehmigt werden sollten. Das heißt, alle Daten, die von einem User gespeichert werden, sollen von dem User eingewilligt werden. Ja, hört sich jetzt natürlich erstmal dramatisch an, weil es im Umkehrschluss auch bedeutet, dass der User für jedes Cookie seine Einwilligung geben müsste über ein Opt-in-Verfahren. Und jeder weiß, der mit Internetseiten zu tun hat, dass das natürlich hinsichtlich von Tracking-Technologien oder auch für das Affiliate-Marketing natürlich ein riesiges K.O.-Kriterium wäre, weil natürlich der Großteil der User das Ganze überhaupt nicht verstehen und dann wahrscheinlich immer Cookies ablehnen würden. Aber letztendlich soweit ist es ja noch nicht, denn es ist der aktuelle Stand so, dass die EU-Privacy-Richtlinie, die auch unter dem Begriff Cookie-Richtlinie bekannt ist, national eigentlich zum 25. Mai 2011 bereits umgesetzt werden müssen. Jetzt ist es allerdings so, dass es einen aktuellen Gesetzesvorschlag zur sogenannten OBA-Selbstregulierung durch den DDOV gibt. Der DDOV ist der deutsche Datenschutzrat Online-Werbung, der unter anderem aus verschiedenen Mitgliedern des BVDWs und des Handelsverbandes und so weiter besteht. Und dieser Gesetzesvorschlag beinhaltet, wie gesagt, eine Selbstregulierung, die sich allerdings momentan nur auf Targeting-Anbieter beschränkt. Targeting-Anbieter sind, wie gesagt, alle im Verbund sind des OBA, das heißt Online Behavioral Advertising Verbund. Das heißt, die Affiliates werden mit dieser Gesetzesvorlage jetzt erstmal außen vor, da sich, wie gesagt, das Ganze auf Targeting-Anbieter spezialisiert. Dennoch sollten Affiliates vorbereitet sein, weil natürlich dieser Gesetzesvorschlag durch die Bundesregierung auch noch nicht abgesegnet ist und natürlich es dennoch sein kann, dass das Ganze abgelehnt wird und die Bundesregierung sagt, nein, wir müssen das Ganze genau so umsetzen, wie uns das die EU vorgegeben hat, was letztendlich wieder bedeuten würde, dass es zu einem Opt-in-Verfahren kommen würde. Und deswegen sollten, wie gesagt, die Affiliates vorbereitet sein, nämlich der Bundesbeauftragte für Datenschutz Peter Schaar ist nämlich auch der Überzeugung, dass die Cookie-Richtlinie, so wie sie vorgeschrieben wurde von der EU, auch ohne eine Umsetzung in deutsches Recht unmittelbar anwendbar ist. Ihr merkt schon, ich sage das Ganze relativ langsam und vorsichtig, weil ich natürlich auch kein Rechtsanwalt bin und das Ganze auch nicht rechtsmäßig interpretieren kann, sondern ich versuche euch das Ganze so darzulegen mit den Informationen, die mir vorliegen und worauf man letztendlich achten sollte. Um eine genaue Sicherheit zu bekommen, solltet ihr euch natürlich immer an Anwälte wie zum Beispiel den Dr. Barr halten, der übrigens zu diesem Thema auch einen Vortrag auf der Affiliate Tactics im März präsentieren wird. Doch wie schaut denn der Umsetzungsvorschlag der EU Privacy hinsichtlich des Opt-in-Verfahrens aus? Hierzu gibt es nämlich in der EU auch eine sogenannte Artikel 29 Datenschutzgruppe und diese haben eben verschiedene Vorschläge erarbeitet, wie ein Website-Betreiber dieses Opt-in-Verfahren integrieren sollte, um darüber die User zu fragen, ob Daten gespeichert werden dürfen in Cookies. Und der erste Vorschlag ist über statische Informationsbanner. Das heißt, man macht zum Beispiel ganz oben auf der Homepage in der Navigationsstruktur oder im Header einen Link mit weiteren Informationen über die Daten, die in Cookies gespeichert werden. Die zweite Möglichkeit wäre ein sogenannter Splash-Screen. Das heißt, wenn man auf eine Seite kommt, dann kommt so ein Overlay, auf das man dann klicken kann und darüber dann seine Einwilligung zur Speicherung von Cookies gibt. Oder der dritte Vorschlag ist ein Pop-up-Fenster. Das heißt, wenn man auf eine Seite kommt, dann erscheint ein Pop-up, welches wiederum über die Inhalte der Cookies informiert und man selbst auch dann die Einwilligung zur Speicherung geben kann. Das wären letztendlich die verschiedenen Möglichkeiten, wie so ein Opt-in ausschauen könnte. Ihr findet hierzu auch verschiedene Beispiele aus UK, bei denen es bereits so ist, dass es ein Opt-in-Verfahren ebenso wie in den Niederlanden gibt und sehr viele E-Commerce-Seiten eben solche Overlays oder Pop-ups eben auf ihren Seiten schon haben. Ihr findet diese Beispiele auch in der Präsentation. Als Beispiel für Advertiser gibt es zum Beispiel die Seite www.bt.co.uk, wo man das Ganze über einen Overlay sieht und man als User ja sogar auswählen kann, welche Daten dürfen gespeichert werden, dürfen zum Beispiel Targeting-Daten gespeichert werden oder dürfen zum Beispiel gar keine Daten gespeichert werden. Dann ein weiteres Beispiel für Advertiser ist www.laterooms.com/de. wo sie das Ganze auch in Deutschland bereits machen. Hier ist es so, dass man über einen Overlay auf der Seite oben einfach, was natürlich sehr charmant dargestellt ist, die Speicherung seiner Daten akzeptiert, wenn man jetzt einfach auf der Seite weiter surft. Dann ein Beispiel für eine Affiliate-Seite ist www.vouchercodes.co.uk, die hier auch mit einem Overlay über die Inhalte der Cookies informieren. Auf der Affiliate-Netzwerkseite macht das Ganze AffiliateWindow.com auch über einen Overlay. Und AffiliateWindow hat hierfür zum Beispiel auch ein spezielles E-Privacy-Plugin für Affiliate zur Verfügung gestellt. Das heißt, Affiliates können über einen JavaScript-Code dieses Plugin auf ihren Seiten einbauen und bieten dadurch ihren Usern auch ein Overlay an und wenn der User auf der Affiliate-Seite ist, kann er eben auswählen, ob Inhalte gespeichert werden dürfen und kann dann sogar in diesem Plugin auswählen, welche Daten gespeichert werden dürfen. Also auch hier gibt es dann die Möglichkeit, normale Einstellungen, Reduce-Einstellungen oder Limited-Einstellungen und kann damit dann eben auswählen, ob Targeting, Retargeting-Daten eben gespeichert werden dürfen oder ob zum Beispiel gar keine umsatzrelevanten Daten gespeichert werden dürfen, was natürlich von der Affiliate schade wäre, weil er dann keine Provision bekommt. Es gibt auch bereits Plugin-Anbieter, die sich auf solche Overlays spezialisiert haben. Einer der bekanntesten ist www.evidom.com, ein amerikanischer Anbieter, der eben solche Plugins den Website-Betreibern auch zur Verfügung stellt. In Deutschland hat zum Beispiel Reuters.com dieses Overlay von Evidom auf seiner Seite eingebaut, um damit auch den User die Möglichkeit zu geben, die Cookies zu bearbeiten. Doch wie schaut nun dieser Selbstregulierungsvorschlag aus, den der Deutsche Datenschutzbund hier eben der Bundesregierung vorschlagen möchte? Der schaut folgendermaßen aus, dass es ein sogenanntes Kennzeichen gibt, ein sogenanntes OBA-Piktogramm. Und dieses OBA-Piktogramm ist so ein kleines Dreieck mit einem I drin, in der Farbe Blau, habt ihr vielleicht schon mal aus Amerika gesehen, wo es das Ganze auch bereits gibt. Und dieses Piktogramm soll zukünftig in den verschiedenen Targeting-Werbebannern eingebunden werden. Das heißt, wenn ihr irgendwie Retargeting-Banner seht, dann wird hier zukünftig dieses kleine Piktogramm zu sehen sein. Und wenn man als User dann auf dieses Piktogramm klickt, dann wird es ein zentrales Präferenzmanagement geben. Dieses Präferenzmanagement befindet sich in Deutschland zum Beispiel auf meine-cookies.org und europaweit, da das Ganze auch europaweit eventuell umgesetzt werden soll, ist unter youronlinechoices.eu zu finden. Und wenn man dann, wie gesagt, auf dieses Piktogramm klickt, kommt man eben auf die Seite meinecookies.org oder youronlinechoices.eu und hat dann doch dann die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte zukünftig keine Targeting-Banner mehr von verschiedenen Anbietern bekommen, wie es zum Beispiel einem AOL oder einem Atlantic oder einem Adform oder einem AdDynamics oder anderen Targeting-Anbietern. Das heißt, ich kann hier als User dann wirklich bestimmen, von welchen Targeting-Anbietern möchte ich zukünftig nicht mehr verfolgt werden. Letztendlich liegt es jetzt an der Bundesregierung, wie sie mit der ganzen Thematik umgehen, ob sie sagen, okay, das reicht für uns aus, uns ist der E-Commerce in Deutschland insgesamt als Wirtschaftszweig extrem wichtig, aber natürlich spielt in dieser ganzen Thematik sehr viel Lobbyarbeit mit rein. Es gibt sicherlich auf allen Seiten bestimmten Interessen, von dem her ist es momentan immer noch offen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Von dem her kann ich letztendlich jedem nur empfehlen, sich weiterhin über diese ganze Thematik weiter zu informieren, weil solche Änderungen natürlich jederzeit sehr kurzfristig kommen können und dann sollte man zumindest schon mal darauf vorbereitet sein. Letztendlich kann es ja aktuell schon überhaupt nicht schaden, auf seiner Seite einfach über Daten, die gespeichert werden, zu informieren oder auch die User zu informieren, welche Cookies von welchen Anbietern denn gesetzt werden. Das soll es aber jetzt auch schon wieder gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch haben die Themen der heutigen Sendung gefallen. Ich freue mich natürlich wie immer über viele Kommentare von euch. War ja in den letzten Ausgaben immer ein bisschen mau, was ich immer ein bisschen schade finde, weil für mich der direkte Kontakt mit den Hörern doch enorm wichtig ist, um einfach auch zu wissen, für wen mache ich die Sendung, wie hört sich die Sendung an, wie findet ihr die Themen in der Sendung, kann ich irgendwas verbessern, habt ihr spezielle Wünsche? Sowas interessiert mich natürlich und deswegen finde ich es ganz gut, wenn hier ein bisschen mehr Interaktion passiert mit euch und mit der Sendung. Ja, das war's jetzt, wie gesagt, eigentlich. Wir sind jetzt bei knapp 47 Minuten. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich versuchen möchte, die Sendung unter einer Stunde zu recorden, weil meines Erachtens ihr als Hörer auch nicht ewig Zeit habt, euch einen Podcast anzuhören. Die optimale Länge von dem Podcast wären eigentlich 20 Minuten, weil das so der durchschnittliche Weg ist, den der normale Angestellte zur Arbeit fährt. Aber in 20 Minuten kann man natürlich relativ wenig aufnehmen. Dann müsste man schon wöchentlich den Podcast präsentieren und dazu fehlt mir leider auch ein bisschen die Zeit. Ansonsten leider muss ich sagen, dass die Dezember-Ausgabe von Affiliate Music ausfällt, weil ich mir im Dezember erstmal ein paar Wochen Urlaub gönne in der Karibik, weil es dort zum einen ein bisschen wärmer ist wie bei uns und zum anderen ich ja wie gesagt mich ab Januar der Selbstständigkeit widmen werde und dadurch jetzt auch noch ein paar Tage Resturlaub habe, die ich auch noch sinnvoll nutzen möchte. Und von dem her wird die Dezember-Sendung leider ausfallen. Deswegen wünsche ich euch in diesem Sinne schon mal, wenn es auch ein bisschen verfrüht ist, dennoch ein schönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr bekommt viele Geschenke. Ich wünsche euch einen super Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, wir werden uns auch im kommenden Jahr wieder regelmäßig hören, würde mich auch hierzu über ein paar Kommentare freuen, was ihr euch denn für 2013 erwartet, was ihr euch von 2013 erwartet für die Sendung. Ich freue mich schon, viele von euch auf den kommenden Veranstaltungen wieder zu treffen, sei es auf der Affiliate Networks, der Affiliate Tactics oder zuvor schon auf der SEO Campix in Berlin, auf die ich mich auch schon sehr freue. Vor allem diesmal auch mit dem Next Level Day, der am Vortag schon stattfindet, wo ich auch sein werde. Und von dem her freue ich mich auf euch und auf viele Sendungen im kommenden Jahr und einen guten Rutsch. Und das war's für das Jahr 2012. Wie gesagt, euch alles Gute. In diesem Zusammenhang nochmal vielen Dank an meine tollen Kollegen von Explido für die letzten 7 Jahre. Es waren Hammer 7 Jahre. Ich habe sehr viele Erfahrungen mitgenommen. Ich habe mit einem super Team zusammenarbeiten können. Wir haben gemeinsam extrem viel erreicht. Von dem her schaue ich zum einen natürlich mit einem sehr weinenden Auge zurück, aber auch mit einem leicht lachenden Auge in die Zukunft, was denn noch alles Spannendes passieren wird. Aber das war es jetzt wirklich. Ciao, bis bald.